Hallo?
Hallo? Sind wir auf Sendung? Auf Sendung? Wir haben es jetzt ins Studio geschafft. Wir sind drei Überlebende und wir sind hier in Ulm, Radio Free FM Studio. Wir sind hier alle zwei Wochen und werden diese Nachricht nach draußen verbreiten. Falls ihr auch Überlebende seid, meldet euch.
Hallo. Also Michi, du bist nicht allein.
Ja.
Du bist nicht allein. Wir haben alle den Weltuntergang überlebt.
Damit konnte wirklich keiner rechnen. Wir haben immer gedacht, es gibt eine Apokalypse, aber jetzt...
Alle
auf einmal.
Alle Apokalypsen.
Habt ihr den Zombie-Terminator gesehen vorhin?
Und die Aliens, ja, die grünen und die blauen.
Und das Ganze über diesen scheiß Meteoriteneinschlag.
Aber Def Radio ist für euch hier. Def Radio hier. Ja, wir sind... Dann können wir auch anfangen.
Ja.
Hier ist Def Radio auf Radio Free FM, wie gesagt, alle zwei Wochen. Gehört habt ihr Michi, der euch so wunderbar gesagt hat, wo wir uns aufhalten, falls ihr auch Überlebende seid dieses Weltuntergangs und mal vorbeischauen wollt. Hannes ist noch da und ich bin Matu. Und die News sind, wir haben den Weltuntergang überlebt. Mal wieder.
Was ich lustig fand, das habe ich erst nach dem Weltuntergang bemerkt. CCTV, das China Central Television, hat mit dem offiziellen Twitter-Account getwittert, wann und wie viel Uhr in Mainland China denn genau jetzt die Welt untergeht. Okay. Sie haben das umgerechnet und haben dann gesagt, genau um 3.14 Uhr und 15 Sekunden wird dann die Welt hier untergehen.
Aha. Voll interessant, gut. Ich dachte, die Chinesen unterdrücken sowas.
Ja, deswegen was. Ich fand es auch komisch, dass es China Central Television das gemacht hat. Das ist ja das ist Propagandafernsehen eigentlich. Aber vielleicht war das eben zum Spaß mal ausprobieren, ob sie auf solche Sachen reagieren, ob es dann irgendwie Ausbrüche gibt, Gewaltausbrüche, oder ob es einfach nur alle sowieso ignorieren.
Ja, und da so viele den Weltuntergang überlebt haben, geht es ganz normal weiter. Mhm. Zum Beispiel gibt es wie jedes Jahr zwischen den Jahren, zwischen Weihnachten und Silvester, den Chaos Communication Congress. Und wir haben schon verraten, dass...
Vor allem gibt es den ja, weil die gesagt haben, ja, dieser Weltuntergang, nee, das ist nicht unsere Abteilung. Da haben wir nichts mit zu tun.
Wir haben schon verraten, dass wir im FreeFM-Studio sind und nicht in Hamburg auf dem Kongress, was ein bisschen schade ist, aber wir haben es einfach nicht geschafft dieses Jahr.
Ja.
Nächstes Jahr wieder. Michi hat sich aber die Keynote angehört.
Jo,
wer hat die gehalten?
Der Jacob Applebaum, einer der Aktivisten für Tor, aber auch früher formerly associated with WikiLeaks und einer der ein kleiner Star in der Szene, macht recht viel und ist halt...
War das der mit dem Twitter-Account IO-Error?
Ja, genau. Ja.
Was hat er so erzählt?
Prinzipiell hat er darüber geredet, dass die Überwachung, die in Amerika gerade ausgebaut wird, also weil dort viele neue Datenzentren gebaut werden, um Daten über Leute zusammen zu erfassen etc., dass es nicht nur die Amis betrifft, sondern weltweit Leute betrifft, und sie haben dann so Hochrechnungen gemacht, wie lange diese Daten gesichert werden können und was sie denken, wie viel Daten dort gespeichert werden können in solchen Zentren, die dort von der NSA gebaut werden, und eine niedrige Schätzung ist, dass dort Überwachungsdaten für bis zu 100 Jahre gespeichert werden können, und hat halt versucht, darauf aufmerksam zu machen.
Also sozusagen für jede Person ein Leben lang. Also sie wird dauerhaft überwacht und danach nochmal 10 Jahre lang gespeichert, falls man noch was wissen muss.
Man weiß so ungefähr. Man weiß selber noch nicht so genau, was da eigentlich damit bezweckt werden soll oder was der Zweck da davon ist. Ja. Und er hat dann mitten in diesem Vortrag auch so ein paar Adressen vorgelesen, wo sie davon ausgehen, dass dort neue Spionagezentren aufgebaut werden, aber selber nicht so genau wissen, was dort abgeht.
Okay.
Ja, und hat halt immer so ein paar Stories erzählt, was er für Erfahrungen gemacht hat als Netzaktivist, der mit so Organisationen wie WikiLeaks assoziiert ist, was halt in Amerika ziemlich mies ist. Und weiß nicht, ein so ein Zitat, das mir hängen geblieben ist aus der Keynote, war so sinngemäß um frei zu sein, um Freiheit zu genießen, ist es essentiell, frei von Verdächtigungen zu sein. Also sich frei bewegen zu können, ohne überwacht zu werden, sowas gehört da essentiell dazu.
Ja. Ja klar, und wenn du dauernd überwacht wirst, also dauernd verdächtigt wirst, dann kannst du dich nicht frei verhalten.
Ja, also der Quote an sich war, glaube ich, to be free from suspicion is essential to be free at all.
Ja.
Genau. Habt ihr euch von den Vorträgen sonst was angeschaut?
Bisher noch gar nicht.
Bin leider auch noch überhaupt nicht dazugekommen. Ich weiß nicht, was los ist dieses Jahr. Bei keinem Streaming war ich dabei.
Ja, normalerweise habe ich mindestens eins mal gestreamt, weil ich, ja, keine Ahnung, live schauen wollte oder so, aber jetzt ist ja sowieso schon zu spät.
Ist es jetzt schon aus oder gibt es jetzt heute noch?
Vielleicht ist jetzt gerade Closing Event oder sowas, aber es geht immer so
mittags. Bis Mittag, vierter Tag, ja. Genau. Naja, aber es wird ja die Aufzeichnungen geben, beziehungsweise es gibt, glaube ich, schon ein paar Aufzeichnungen.
Ja.
Einfach mal auf events.ccc.de schauen und dann da rumstöbern, wie man.
Vielleicht gibt es wieder einen YouTube-Channel oder so.
Ja, weiß ich
gar nicht. Letztes Mal war es ja so, dass der YouTube-Channel da war, da waren die Rohfassungen ein paar Minuten später drin. Und ja, dann
das war dieses Jahr, glaube ich, nicht so.
Haben sie es wieder anders gemacht, okay. Dann ist er vielleicht, ja, auf jeden Fall auf der Fam-Seite. Die haben auch viel getwittert, kann man vielleicht auch darüber rausfinden. Oder eben Events, da müsste es irgendwo stehen.
Ja. Haben wir sonst irgendwelche News, die ihr loswerden möchte? Ich hätte nämlich, also ist eigentlich nicht so...
Quincy ist tot. Ja? Quincy, der Schauspieler von Quincy. Keine Ahnung. Mir nur so aufgefallen.
Schweigeminute. Nein, das wäre komisch im Radio.
Eine in Ruhe Atemminute, damit man hört, dass wir noch da sind.
Genau, das Rauschen nochmal.
Nein.
Ich habe eine New, also die ist nicht neu, die ist für mich neu, das ist heute mein Lieblingsthema. Ich bin heute aufgewacht, viel zu früh, um 11, und ich mache das immer so, dass ich mein Telefon heranhole und anfange, Tweets der letzten Nacht zu lesen, weil wenn ich nicht irgendwas tue, dann werde ich einfach nicht wach morgens. Also fange ich da an, Tweets
zu lesen. Ich lerne gerade zur Zeit immer Vokabeln.
Chinesisch, oder?
Ja, Schriftzeichen.
Naja, jedenfalls bin ich dann auf einen Wikipedia-Artikel gestoßen dabei, den Schmidt-Sting-Pain-Index. Ja, und oh, jetzt ist mein Internetkabel weggegangen. Der Schmidt-Sting-Pain-Index beschreibt die Einordnung von Schmerzen durch Insektenstiche. Ja, da gibt es einen schönen Wikipedia-Artikel dazu. Wenn man das sucht, dann kann man das einfach mal in der Suchmaschine seiner Wahl eingeben. Und der Schmidt-Sting-Pain-Index stammt vom Insektenforscher Justin Orville Schmidt, und der wurde einfach in seinem Leben so oft von Insekten gestochen, dass er dadurch so einen Index erstellt hat. Und ja, ist einmal cool, dass es sowas gibt, und zum anderen ist es ziemlich witzig, wie diese Schmerzen beschrieben werden. Also ich finde die Tabelle großartig. Und zwar gibt es die Stufen von 1 bis 4.x, ja, also bis 4 und höher. Und die Stufe 1 wird verursacht zum Beispiel durch Blutbienen und Furchenbienen, was auch immer das für Tiere sind. Und der Schmerz ist wohl leicht flüchtig, fast fruchtig. Als ob ein winziger Funke ein einziges Haar auf dem Arm ansenkt.
So, wenn man gerade Blut abgenommen bekommt, kurz so,
vermutlich. Ich finde das wunderbar. Der beschreibt den Schmerz so wie einen guten Whisky, ja.
Ja.
Ja, genau so geht es dann auch weiter mit der Stufe 1.2, mit scharf plötzlich etwas beunruhigend. Als ob man über einen Flocati-Teppich läuft, sich statisch auflädt und einen elektrischen Schlag bekommt. Ja.
Feuerameisen.
Genau, Feuerameisen machen das. Und wer schon mal von einer Feuerameise oder von Feuerameisen gebissen wird, naja, also so leicht ist das jetzt auch wieder nicht.
Ich denke mal, das ist halt dann eine Feuerameise, die er da beschreibt.
Ja, wahrscheinlich.
20 oder 50 Feuerameisen sind was ganz anderes.
Ja. Ja, weiter Stufe 1.8. Ein seltener, stechender, irgendwie hoher Schmerz, als ob jemand eine Heftklammer in deine Wange schießt.
Au. Ich stelle mir gerade die Heftklammer vor.
Und zwar verursacht durch Knotenameisen zum Beispiel. Und dann haben wir, da haben wir Stufe 2.0. Reichhaltig, herzhaft und heiß. Als ob jemand eine Zigarette auf deiner Zunge auslöscht. Und verursacht durch Kurzkopfwespen. Oder, na, das ist wahrscheinlich dasselbe. Kurzkopfwespen bzw. Dolichovespula maculata. Ne? Hast du die da? Was ist, ist das, diese Kurzkopfwespe?
Andere Wespe.
Okay, ist eine andere Wespe. Also nicht die gleichen Wespen, es sind zwei verschiedene Tiere.
Da gibt es vermutlich keinen Standard, so deutschen Begriff. Faltenwespe. Nee, nein, unterscheidet sich von der Faltenwespe, keine Ahnung.
Wo kommt die vor? Na, da USA, Alaska und Kanada.
Ja, genau.
Naja.
Fußballgroße Nester.
Ich dachte schon, die Wespen seien fußballgroße.
Fußballgroße Augen. Nach der Apokalypse.
So, jetzt kommen unsere Honigbienen bzw. Hornissen. Ist interessant, dass die jetzt bei 2.x kommen. Wie ein abgebrochener Streichholzkopf, der auf deiner Haut abbrennt.
Oh.
Das finde ich jetzt schade, dass da nicht so eine, schöne Beschreibung des Schmerzes ist, sondern nur so ein Vergleich.
Mhm.
Da müssen wir uns mal was ausdenken.
Ich frage mich gerade, ob, also jetzt sind wir ja schon durch, hatte die Dinger ausprobiert, um zu vergleichen, wie der Schmerz jetzt sich anfühlt. So in der linken Hand dieses Viech, in der rechten Hand dann den Funken oder den Streichholzkopf oder die Heftklammer oder die Zigarette. Wie testet man sowas?
Ja, ich weiß es nicht.
Oder lässt man da 100 Probanden antreten, wo dann eben das irgendwie verglichen wird. Also jeder bekommt dann einen Wespenstich und danach noch eine Zigarette auf der Zunge ausgedrückt.
Weiß nicht, vielleicht steht da weiter unten. Vielleicht steht da weiter unten noch. Nee, Literatur gibt es da noch. Naja. Es gibt ein Buch, vielleicht steht da irgendwas drin.
Oder in seinem Artikel. Ja.
Na, es geht aber weiter noch mit der...
Hier auf Englisch steht es besser. Bald-faced Hornet, das ist die, ja. die Hummel. Oder eine Hornisse, ich weiß es gar nicht genau. Hornisse.
Okay.
Reichhaltig, herzhaft, leicht, leicht crunchy. Similar to getting your hand smashed in a revolving door. In einer, die ähnlich eine wie wenn man die Hand in eine Drehtür eingeklemmt bekommt. Zerdrückt bekommt.
Okay. Okay. Und das sind unsere Honigbienen, boah.
Nee, das war die Bald-faced Hornet. Die Honigbienen und die europäischen Hornissen sind wie dieser eben gerade der Streichholzkopf.
Ah ja, okay.
Match. Something, jemand benutzt einen Bohrer, um dein
ja, das
um sind, einen eingewachsenen Zehennagel zu entfernen.
Oh Mann. Ja, da gibt es aber auf der deutschen Wikipedia-Seite auch eine schönere Beschreibung. Da gibt's nämlich, also das ist jetzt schon bei 3.0.
Das war aber die...
Ja, 3.0.
Ja, stimmt.
Genau, 3.0, der nämlich zum Beispiel zu Ernteameisen oder Feldwespen gehört. Und der Schmerz sei wohl ätzend, brennend und unerbitterlich, als ob jemand einen Bohrer benutzt, um einen eingewachsenen Zehennagel freizulegen oder man einen Becher mit Salzsäure über eine Schnittwunde schüttet.
Also woher weißt du das mit der Salzsäure?
Ja, wie das? Also ich kenne das ja, ich weiß nicht, man kann hier Jod zum Desinfizieren benutzen oder Wasserstoffperoxid verdünnte Lösungen. Und das brennt ja schon mal. Aber wer ist denn so dumm, sich da Salzsäure drauf zu schütten? Vielleicht hat er einen Chemiker gefragt, dass ich geschnitten hatte.
Ja,
und jetzt, der das zufälligerweise gemacht hat.
Jetzt fehlen noch die beiden letzten Stufen. Die auch, die Stufe 4 wird verursacht durch den Tarantula-Falken, was ein sehr interessantes Tier ist. Das ist ein Insekt, das heißt Tarantula-Falke, weil es große Spinnen, also so Vogelspinnen, weil es die benutzt, um seine Eier darauf abzulegen. Und das lähmt die erstmal durch so ein Gift, zerrt es dann in seine eigene Höhle zurück, also in die Höhle der Spinne zurück und legt dann ein Ei auf diese Spinne ab und der Nachwuchs ernährt sich dann von dieser Spinne.
Und fliegt von oben drauf wie ein Falke und so. Ja, ja. Schon mal gesehen.
Ja, fand ich einen interessanten Namen. Genau. Und jetzt, der Schmerz ist heftig, blendend, furchtbar elektrisch. als ob jemand einen laufenden Haartrockner in dein Schaumbad fallen lässt.
Au.
Shockingly electric. Ja, aber jetzt, jetzt die höchste Stufe, 4+ bzw. 4.x. Reiner, intensiver, strahlender Schmerz, als ob man über glühende Kohlen läuft und dabei einen 7 cm langen, rostigen Nagel in der Ferse stecken hat. Ich finde das fast ein bisschen untertrieben, weil nach dem, was bisher so dran kam, weiß nicht, klingt es nach nicht ganz so viel. In diesem Wikipedia-Artikel, ach so genau, verursacht wird es durch die 24-Stunden-Ameise und da muss ich mir natürlich gleich mal durchlesen, was das für ein Tier bitteschön sein soll. Das ist eine sehr große Ameise, die bis zu 2,5 cm lang wird. Ne, bis zu, Moment, die Männchen glaube ich sogar noch länger. Arbeiterinnen sind bis 2,5 cm groß. Und auf jeden Fall wird in diesem Artikel dann beschrieben, dass es sich wohl anführen, also dass ein Stich sich von dieser Ameise anfühlen soll, als würde man bei lebendigem Leib verbrennen.
Und es lässt erst nach ungefähr 24 Stunden nach. Ja. Daher der Name.
Genau, daher heißt die 24-Stunden-Ameise. Das ist interessant, dass die Ameise nach ihren Schmerzen benannt ist, die sie verursacht.
Also man muss dazu sagen, ein 7 cm langer rostiger Nagel in der Ferse ist verdammt böse. Hm. Vor allem kannst du dann nicht mehr schnell über diese Kohlen laufen. Hm. Das heißt, dir fackeln wirklich die Fußsohlen ab. Hm. Also doch, diese Verbrennen. Das ist
ja, richtig, richtig.
Ach. Ich frage mich wirklich, ob der das ausprobiert hat.
Das mit dem Nagel?
Ja, oder ob er nur Analogien versucht hat rauszufinden.
Ich hoffe es für ihn.
Ja, ich auch.
Ja, die 24-Stunden-Ameise, ich habe mir den Artikel dann durchgelesen und da steht auch drin, diese Ameise wird für Rituale verwendet.
Ja.
Und zwar für wie heißt das? Für das genau, sowas. Genau, für so Erwachsenwerdungsrituale bei, mal gucken, bei indigenen Volksgruppen in Südamerika.
Ja, also so Inka-Nachfahren oder sowas in der Art.
Genau, Übergang vom Jungen zum Mann. Und zwar, was die machen, betäuben diese Ameisen mit Alkohol. Mhm. Dadurch werden die, wenn die aufwachen, sind die dann furchtbar aggressiv. Was die aber machen, während die betäubt sind, die weben einen Handschuh aus diesen Ameisen. Und die muss dann der Junge, der zum Mann werden möchte, 10 Minuten anziehen und sich nichts anmerken lassen.
Au, das ist so wie die Krokodilhautsleute. Das ist ein Stamm in, ich glaube, auch Südamerika, ich weiß nicht mehr genau wo. Die haben als Mannwerdungsritual, dass sie sich Narben, also ihre Haut vernarben lassen, dass sie dann aussehen, als hätten sie Krokodilshaut. Okay. Weil die Krokodile sind das Höchste, das sind Götter. Und die hocken dann da und lassen sich dann mehrere Stunden lang mit Nadeln und mit Messern Schnitte in die Haut machen und dann die Haut so aufschieben, dass es ganz schön viele Narben gibt, gewisse Pasten drauf schmieren und während der Zeit darf man sich auch nichts anmerken lassen.
Oh Mann, Marco, als du gesagt hast, Ameisen, Handschuhe, da war mir schon alles klar. Handschuh weben.
Ja.
Ja. Ja. Könnte man mal den Aliens sagen, die jetzt ja da sind, ob die dann nicht auch sowas machen wollen, vielleicht sterben sie dann weg.
Ja, scheinbar hinterlässt diese Ameise keine bleibenden Schäden.
Ah. Okay, es tut einfach nur verdammt weh.
Aber wer weiß, wie das auf Aliens wirkt.
Ja, ja.
Hm. Aber man sieht auf diesem Bild auf der Wikipedia-Seite, sieht man da so einen kleinen Stachel hinten raus schon. Hm. Sieht schon unangenehm
aus. Ich frage mich jetzt nur, das ist ja eine Skala von 1 bis 4. Hm. Wo ist der tödliche Schmerz? Hm. Also man kann an Schmerz sterben.
Das war bei 5, aber er hat es nicht mehr geschafft, 5 auszuführen.
Ja, also ich hätte jetzt eher gesagt, dass es so bei 7 oder 10 oder sowas ist, wenn das so weitergeht. Also das war eine relativ lineare Skala, wenn ich das so mir anschaue. Also, ja, schwer zu sagen. Oh Sting, there is my death.
Ja, da gibt es einen Artikel, der da verlinkt ist, der heißt Oh Sting, where is thy death? Und da beschreibt jemand, dass er gestochen wurde von bei A Yellow Jacket, was auch immer das ist.
Das war eine auf Stufe 2. Eine Hornisse oder sowas.
Okay, und dann hat er sich wohl Gedanken drüber gemacht, über Schmerz, das Glücklichsein und über Justin O. Schmidt, der diesen Pain Index geschaffen hat. Ja, der ist ein länglicher Artikel.
Das kann man sich mal selber anschauen.
Genau, auf der Wikipedia-Seite verlinkt.
Okay, wieso sind wir eigentlich heute im Radio? Außer natürlich, um zu sagen, dass wir überlebt haben.
Wir haben überlebt und das ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, um auf die Zeit vor dem Weltuntergang zurückzublicken.
Genau, damals, als die Welt noch nicht so ein Chaos und so ein Durcheinander war und voll von Zerstörung und Gewalt. Ihr wisst, was ich meine.
Ja, wir wollen ein bisschen darauf zurückschauen. Und was wäre das Ganze ohne ein bisschen Musik?
Ich weiß auch nicht.
Jetzt müssen wir uns allerdings noch Musik aussuchen, weil ich habe hier so ein bisschen was dabei. Aber wir können ja mal hier mit Musik anfangen, die wir kurz vor dem Weltuntergang entdeckt haben.
Ja, ich bin dafür.
The Mechanisms. Passt eigentlich ganz gut dazu. Im weiteren Sinne zumindest. Es sind ja, wir wissen ja, The Mechanisms sind unsterbliche Weltraumpiraten.
Ja, wenn wir den Aliens die Technologie stellen, werden wir das auch. Bin ich mir ganz sicher.
Wir? Was?
Wenn wir den Aliens die Technologie stehlen, dann können wir das auch werden.
Ach so. Ja.
Auf zu den Alienschiffen.
Sollten wir unbedingt probieren. Was hören wir uns denn heute an?
Fangen wir einfach von vorne an.
Von vorne?
Hätte ich jetzt gesagt.
Also gut. Hannes wünscht sich von vorne.
Ja.
Die CD lädt hier noch, das heißt, wir brauchen noch einen klitzekleinen Moment. Und hören dann von The Mechanisms, von ihrem Album Once Upon a Time in Space, den ersten Song, Old King Cole.
Once upon a time, in a far-off sector of a very old galaxy, there lived a king. Long ago he was a good king, a wise king. It was even said of him that he was merry. But the technology that had extended his life throughout the millennia had warped his mind as it had withered his body. And soon his soul grew red with the lust for conquest. Unremarkable room
roughly hewn from thick black rock, where King Cole sat on his white throne. His shriveled form seemed all the more withered on its ivory bulk. Surrounded as always by the three little pigs, silent guardians who never moved nor spoke as the blood pooled on the floor before their ruler, the feast was soon. King Cole had a tale he told to those brought before his throne. Immense and white, it gleamed in the night, the colour of sun-bleached bone. He'd whisper softly in their ears, the words were never known. None could tell what was said, save for the dead and the three little pigs alone. Factories churn, bodies burn, stars are shining bright. It's your turn, now you learn how King Cole feasts.
Now, as King Cole turned his envious eyes towards conquest, twins were born to the noblest family of his kingdom. Two beautiful baby girls named by their parents as Snow and Rose. As they grew, it became clear they had little in common. Snow was possessed of long, luxuriant black hair and became a gifted politician, always urging peace and diplomacy among the aging warmongers of the royal court. While Rose, with her short shock of scarlet hair, became the finest warrior of King Cole's army. And so it came to pass that the aged king, desperate for a force that could never be stopped, never be defeated, never be halted as it marched from planet to planet, had Rose seized on her wedding day to become the genetic base of this unholy horde.
Dr. Hansel, is this her?
My liege, I did not expect.
Of course not. I advertise my movements to nobody. So this is my finest warrior.
Yes, my liege. The subject has proven rather more resilient to the procedure than we anticipated, but rest assured that we shall have the first consignment of Rose Reds ready within the month.
Excellent, Doctor, excellent. You and your sister have served me well.
Thank you, my liege. Soon we will have unending supplies of this exemplary warrior, knowing no pain, no fear.
What? No, my dear doctor. Pain and fear are important tools for survival. A good soldier should be able to overcome them, but they must be there. No. Make sure she knows pain. And make sure she knows fear.
Stone.
Rose, rose, rose red, will I ever see thee wed? I will marry at thy will, sir. On a moss-covered stone. On a moss-covered stone.
Death Radio auf Radio 4FM mit dem Weltuntergangsrückblick. Was war so vor dem Weltuntergang? 2012 habe ich mir sagen lassen, immer noch.
Ja, gerade noch, heute
Morgen. Man verliert ja so ein bisschen einen Überblick über die Zeit in der Apokalypse.
Ja, es ist ja auch nicht mehr so wichtig. Man hat nicht so viele Termine, weil die Leute, mit denen man Termine hat, die sind ja sowieso alle tot. Also von dem her.
Was denn so passiert vor dem Weltuntergang? Was war damals wichtig?
Tja. Also wir hatten natürlich damals noch eine Regierung. Und die hat natürlich alle möglichen Dinge getan. Also wir hatten ja auch viele Regierungen auf der ganzen Welt. Heutzutage haben wir ja nur noch so kleine, ja, irgendwelche Orte, wo halt einer sagt, der wäre der King und alle anderen tun halt so, als wäre er es oder so. Was ist denn passiert? Natürlich hatten wir 2012 die Olympischen Spiele, die 30. in London. Ja, das werden wohl die letzten gewesen sein. Auf jeden Fall für eine lange Zeit.
Ja, vielleicht nicht. Man weiß, vielleicht kommen wir da schneller wieder rein, als wir denken.
Ja, also es wird schon schneller gehen, als wir vielleicht vermuten würden, so, weil wir haben eine gewisse, also die Wissenschaftler von damals haben noch gewisse Theorien aufgestellt gehabt, wie schnell wieder Menschen in die normale Zivilisation zurückkehren und so, aber so ein paar Jährchen dauert das schon. Okay, die Olympischen Spiele waren damals nur alle 4 Jahre, vielleicht haben wir es in 2 Jahren dann wieder, oder also in 3, 4 Jahren, dass es gerade noch so pünktlich ist. Es gab Bürgerkrieg in Syrien, aber das interessiert ja jetzt nicht mehr, weil Syrien gibt es ja nicht mehr. Also.
Und der läuft immer noch, gell?
Ja, schon. Der läuft immer noch und irgendwie wollen die sich auch nicht irgendwie, ja. Aber es gibt ja auch immer noch Krieg in Palästina und Israel oder an ganz vielen tausend anderen Orten auf der Welt. Also irgendwie, es gibt immer 150 Kriege oder sowas zurzeit. Die meisten davon Bürgerkriege.
Ich weiß nicht, wenn man mit älteren Leuten redet, die noch so den Zweiten Weltkrieg und sowas miterlebt haben, dann höre ich häufig sowas wie, ja, es ist ja so schön, dass wir seit Jahrzehnten keinen Krieg mehr hatten.
Genau,
und ich denke mir dann immer, was, bin ich der Einzige hier, der Nachrichten liest?
Ja, oder also halt hier halt keinen Krieg. Ja. Aber also seit der Weltkriegszeit sind es mehr Kriege geworden, also nur halt in allen möglichen Ländern, also und viele Bürgerkriege. Ja. Und die Kriege sind schlimmer geworden, wenn die Amis plötzlich sagen, dass es kein Kriegsgefangenenrecht mehr gibt, weil das sind ja keine Menschen, sondern feindliche Kombattanten. Dann wird das Ganze noch schlimmer. Also, wenn man sich nicht mehr an sowas hält. Ja. Dann hatten wir natürlich politisch ein paar Umschwünge, insbesondere der wie hieß er jetzt nochmal? Es ist schon wieder ein halbes Jahr her, da vergisst man wieder.
Wolf?
Genau, der Wolf, Christian Wolf, musste zurücktreten wegen einer Kredit- und Medienaffäre. Einfach
das
nur,
weil er
zu dumm war, 2 Wochen vorher zu sagen, oh ja, das tut mir leid und hier, ich mache das so und so wieder gut. Hätte er das gesagt, wäre nicht rausgeflogen. Also, ich weiß nicht. Das hat jetzt Steinbrück hat es jetzt besser gemacht, finde ich. Da gab es ja auch ein paar Sachen wegen seinen Honoraren. Und da hat er sofort dann alles offengelegt und noch mehr als man wollte.
Ja.
Der hat also seine Berater haben daraus gelernt. Und dann ist es plötzlich weg. Vielleicht.
Ja, der Wolf hatte diese Salamitaktik, hat es in Medien immer geheißen.
Aber er hat sie
eine Scheibe.
Ja, aber immer erst, wenn die Leute die Salamischeibe schon gegessen haben, dann hat er angefangen, sie zu schneiden. Also, ich kann das ja machen, aber dann mache ich das halt so geschickt, dass alle Leute denken, ich würde ihnen die ganze Salami geben, aber ich schiebe halt immer schnell genug noch ein Stückchen nach, bevor sie alles aufgegessen haben. Also
Und ich glaube, was ihm letztendlich das Genick gebrochen hat, war dieser Anruf beim Kai Diekmann von der Bild, der Chefredakteur, wo er versucht
unter anderem,
Einfluss zu nehmen.
Ja, das geht halt gar nicht. Also Man kann natürlich schon mal so, also mit so Leuten reden, klar, wieso auch nicht, aber halt nicht so.
Ja.
Im Sinne von, ihr macht es sonst, das geht halt nicht. Ja, jetzt haben wir den Gauk und ja, mal schauen, wie es mit dem läuft. Wie lange der durchhält. Das wäre jetzt damit mal wieder ein was ganz Neues seit einer ganzen Weile, wenn der mal seine 5 Jahre durchhalten würde. Also.
Ja, stimmt, der Köhler, der ist auch früher gegangen.
Ne? Ja. Das war irgendwie damals so ganz plötzlich für ja, also ja, aus meiner Sicht strange. Irgendwie.
Ja.
Nur weil er hat irgendwie halt Afghanistan Krieg genannt oder irgendwie sowas. Er hat die Formulierung falsch gemacht. Und als Staatsoberhaupt hat er damit halt sozusagen das als Krieg erhoben. Und dann hätte plötzlich das Ganze nicht mehr funktioniert, was das Parlament sich da ausgedacht hat, wieso sie die Leute hinschicken dürfen, ohne dass es ein Krieg ist und so. Und ja.
Und dann muss man leider zurücktreten, genau. Als Bundespräsident.
Ja.
Ach, ich weiß so. Nicht. Das, wir haben so eine Zurücktretkultur zum Teil. Das.
Ja. Ja. Statt es gleich richtig zu machen, machen sie es erst falsch und treten dann zurück. Oder sie machen nichts falsch, aber weil andere Leute denken, sie machen was falsch, müssen sie trotzdem zurücktreten.
Ja.
Ja. Manchmal denke ich mir, wieso müssen manche Leute dann auf einmal zurücktreten, die vielleicht eigentlich daraus gelernt haben? Also wo ich mir denke, wo ich das Gefühl habe, die haben was gelernt.
Ja.
Und jetzt werden sie aber so rausgekickt.
Ja.
Und dann denke ich mir wieder, wieso lassen die Leute so ewig in ihrem Posten und wenn sie dann gehen, dann kriegen sie irgendwie Unsummen an Abfindungen und
sonst. Ja genau, es gibt halt irgendwie das eine oder das andere Extrem, aber die Leute, die wirklich was lernen und dadurch besser werden und diesen Job eigentlich jetzt besser machen können, die werden rausgeschmissen und die anderen, die schon seit Jahren raus müssten, die, ja, wenn sie dann rausgehen, kriegen sie dann noch Abfindung, weil sie ja so toll waren.
Ist aber irgendwie nur in gehohen Positionen so.
Ja. Ja, das ist halt, liegt halt daran, weil man nach oben hochgelobt wird, wenn man einen in der Position nicht mehr haben will, dann kann man einen nicht so unbedingt einfach zur Seite wegschieben, deswegen wird man nach oben befördert, dann ist man weg und stört nicht mehr so. Ägypten, ein Jahr nach Mubarak, 1,5 Jahre inzwischen und sie haben jetzt auch niemand viel besseren her. Dran. Ja, das war Februar 2011, wo der zurückgetreten wurde und jetzt haben wir gerade die Abstimmung, die jetzt dann glaube ich doch verschoben wurde, für die neue Verfassung, die dem neuen Typ wieder mindestens genauso große Rechte gegeben hätte.
Hm.
Ja. Und Kim Jong-il ist doch gestorben, oder?
Richtig, war das nicht? Stimmt, ja. Das war auch dieses Jahr.
Ja, Kim Jong-un, da gibt es einen tollen Twitter-Account.
Ja, ja.
Mehrere tolle Twitter-Accounts.
Oh Mann.
Ja. Soper und Piper waren ganz am Anfang vom Jahr, glaube ich. Gerade haben sie die gekickt.
Richtig,
so.
da war ja diese furchtbare Kälte bei den Demonstrationen.
Ja.
Aber erstaunlich viele Leute bei den Demos.
Ja.
Auch in Ulm, wo ja Demos jetzt eher meistens weniger groß ausfallen. Irgendwie aus irgendwelchen Gründen.
Mhm. Ja. So hat das Jahr eigentlich angefangen mit diesem
Copyright-Wars.
Dass es da voll abging.
Dings ab, da ist ja.
Und dieses
Cyber-Fox-Masken bei Demos und. Da war was los. Und in Polen war doch diese Demos, die dann richtig ausgeartet sind.
Ja.
Die dann eigentlich dazu, also vermutlich dazu geführt haben, dass da eben nichts draus wurde. Ja, und Soper und Piper ist so mal weg, aber es kommt natürlich unter anderem.
Es gab dann jetzt das CyberSec und jetzt gerade FSPA oder irgendwie sowas, wo sie, das ist gerade durchgegangen, dass man keinen Durchsuchungsbefehl mehr in Amerika braucht, um gewisse Abhörsachen zu veranlassen und sowas.
Das kann ja nur gut gehen.
Ja, es kann nur besser werden. Nein.
Nicht.
Noch kann es auch schlechter werden.
Das stand auf Reddit, hat das irgendjemand noch umgewotet. Things I just learned, dass George Orwells Haus jetzt von, ich glaube, 13 Kameras in dieser Straße überwacht wird, was halt auch irgendwie die pure Ironie ist.
Das ist halt so krass.
Also 13 Kameras vom Staat,
die ja,
halt ganz
ja.
normal hier.
In Großbritannien, insbesondere in London, war es, glaube ich, so, dass sie so viele Kameras haben, dass auf einen Bürger 10 Kameras kommen, glaube ich, in London. Irgendwie
ja,
sowas war es.
Ja, in London, wie war das, wenn du irgendwie eine halbe Stunde rumläufst, wirst du von 300 Kameras erfasst?
Ja. Oder? Das fand ich halt, also so Sachen sind echt krass. Ich weiß nicht, das ist so ein bisschen wie in der Stasi. Man braucht ein Viertel der Bevölkerung, um die anderen drei Viertel überwachen zu können. sinnvoll. Also so war es ja in der Stasi ungefähr. Ein Viertel oder ein Fünftel waren in Stasi und die anderen wurden von denen überwacht. Bei den Russen waren es halt irgendwie so 1% maximal, die in der dortigen Stadtsicherheit waren. Also und irgendwie jetzt der Vergleich, ich weiß nicht. Also sozusagen London ist wie unter der Stasi, könnte man fast sagen. Nur natürlich nicht so krass vielleicht. Man weiß ja nicht. Der nächste Chef wird's vielleicht.
Zu diesen Copyright Wars. Ich habe da so ein bisschen den Eindruck, dass sich da nicht viel getan hat. Also Soper und Pieper hört man jetzt zwar nichts mehr, aber das sind jetzt andere Abkürzungen, die da immer wieder auftauchen. Genau. Also mein Eindruck ist, dass da jetzt nicht wirklich viel sich geändert hat.
Nee, nicht wirklich.
Nee, es wird immer wieder versucht. Es gibt, jetzt gerade gab es auch wieder was, wie heißt denn das? Also es gab dann ja noch das Trans-Pacific Trade Agreement, was auch in so eine Richtung abzielte. Dann aktuell, was gibt's aktuell, wo gut, irgendwie Russland irgendwas fordert.
Was man in dem Zusammenhang auch noch nennen kann, ist hier vielleicht Mega-Video mit dem Kim.com. Was er auch heißt dieses
Kim Schmitz. Er hat sich zwar umbenannt, aber das ist, ja.
der dieses Jahr auch hier durch amerikanische Einflussnahme verhaftet wurde, aber jetzt wieder auf freiem Fuß ist und ganz groß ankündigt, was ganz Neues aufzubauen.
Ja, und ein Buch schreibt vermutlich und was weiß ich, oder ein Film über sich dreht, keine Ahnung. Die Creative Commons haben doch einen Geburtstag gehabt.
Ich weiß nicht, wie wahrscheinlich jedes Jahr, oder?
Ja, ich glaube am 20. oder so.
Ich glaube, es war irgendwas Rundes, ja. Und Creative Commons, da gibt es jetzt auch
10. wieder... 10. Geburtstag, kann das sein? Ja. Anfang Dezember.
Ah, das war gerade neulich erst. Stimmt, da gab es die Party. Ich erinnere mich. Höchstens, das war ein Tag vor unserer letzten Sendung.
Ja.
Und der, es gibt, na, wie hieß es früher, die digitale Gesellschaft hat sich umbenannt.
Der Föbot hat sich umbenannt.
In Digital Courage.
Und Digital Courage gefällt mir halt viel besser vom Namen.
Tatsächlich?
Ja.
Ich weiß nicht.
Föbot, wir haben da schon mal drüber diskutiert, das hat sich schon eingeprägt und das war eine Abkürzung, aber ich finde, rein vom Namen her hört sich Digital Courage besser
an. Und der Föbot an sich, nur unter der Abkürzung kannst du dir nichts vorstellen.
Gar nichts. Das ist absolut richtig. Selbst unter dem ausgeschriebenen Namen Verein zur
Förderung
des bewegten und unbewegten Datenverkehrs. Das sagt,
was machen die jetzt?
Ich glaube, der Name so war auch eher ein Witz, als Witz gedacht. Ja? Und dann sind sie halt groß geworden. Ja. Nee, ist schon okay. Also, ich meine, da haben sie lange drüber diskutiert. Ja. Ich bekomme Post von denen.
Ja, ich habe auch Post von denen bekommen.
Ich weiß nicht, warum.
Nachdem du es gesagt hast, habe ich auch. Ich habe bei denen mal irgendwas unterschrieben mit Adresse. Das war dann eine öffentliche Adresse danach. Weil du unterschreibst ja öffentlich mit Adresse.
Ach so. War da nicht, das war die Einladung für die Gala, die du bekommen hast, gell?
Genau, ich habe die Einladung für
Big Brother. Wo wir heute noch denken, dass es ein Hoax war.
Ja, aber zweimal Post bekommen dieses Jahr. Ich habe einmal eine Einladung nach Bielefeld bekommen.
Das kann ja nicht sein.
Und dann habe ich Post bekommen, dass sich Föbot in Digital Courage umbenannt hat und dass ich bitte spenden möge.
Oh. 20 Jahre SMS.
Die SMS, die teuerste Bytes der Welt.
Genau. Brieftauben sind günstiger.
Verschickt mehr Brieftauben. Ist billiger.
Ja, WhatsApp ist...
Bei welchem ISP bekomme ich die? Brieftauben Flatrate irgendwo?
Ich finde, in dem Zusammenhang muss man WhatsApp nennen, weil zumindest gefühlt WhatsApp vor diesem Jahr nicht so groß war und also schon recht bekannt, aber dieses Jahr erst so einen richtigen Push hatte.
Und dann hatten sie noch ein paar Sicherheitslücken
zwischendurch
und plötzlich hat es was gekostet.
Ja, und das
offiziell hat es schon immer was gekostet.
Ja, nach einem Jahr offiziell, ich weiß, aber alle fanden es plötzlich so plötzlich, dass es jetzt ganz komisch,
Moment, da müsste ich jetzt mal nachschauen, wann das wirklich eingeführt wurde.
Also als ich damals mich angemeldet hatte, hieß es, nach einem Jahr kostet's was.
Ja genau, das war bei mir auch so.
Und das wäre bei mir dann Mitte 2012 gewesen. Und irgendwie Ende 2012 haben sie es dann umgesetzt. Ja.
Ich suche hier gerade die Entstehung von WhatsApp.
Haben wir dann jetzt soweit mal die gesellschaftspolitischen, weltpolitischen Sachen, die wichtigsten? Ich glaube.
Haben wir das?
Stadt. 2009 wurde WhatsApp gegründet in Kalifornien. WhatsApp Inc., also Incorporated. Mhm. Und ist dann 2009 bis, nee, Moment, wo haben wir das? 2011 bis 2012 innerhalb von 10 Monaten ist das irgendwie sprunghaft angestiegen, die Benutzerzahl. Ja. Und heutzutage benutzen die meisten, oh, hier 42, Moment. Laut dem App Monitor Deutschland des Fokus nutzen im September 2012, also noch nicht so lange her, rund 42,9% der befragten Android-Smartphone-Nutzer den WhatsApp Messenger.
Boah, das ist echt viel.
Was richtig viel ist.
Ein bisschen erschreckend dafür, dass man über die Firma eigentlich recht wenig weiß und es komplett proprietär ist.
Genau, und das ist halt irgendwie so die Kritik. Das ist
so wie Facebook.
Von dem her. Ja, aber Facebook ist offener. Also ja,
die lassen WhatsApp, wenigstens noch was raus, genau, was sie so machen.
Die antworten irgendwie nicht auf Anfragen von irgendwelchen Journalisten. Sie sagen überhaupt nicht, was sie machen.
Ja. Also gerade Facebook feiert das ja übelst, sich als Firma so zu präsentieren, wie sie ihre Technik managen und ihre eigenen Server gebaut haben und sowas und stellen sich da gerne ins Rampenlicht mit eigenen Konferenzen und sowas.
Aber das, um was es bei Facebook geht, das machen sie ja nicht. Das geben sie ja auch nichts öffentlich. Also von dem her.
Aber bei WhatsApp ist es, weißt du noch viel, viel weniger über die Firma. Da in der Regel sind solche Firmen gerade... In solchen Fällen gibt es ja häufig Skalierbarkeitsprobleme und die ganzen anderen großen Firmen, die feiern sowas ja übelst und schauen dann, dass sie irgendwie
ihre Algorithmen toll verkaufen oder irgendwelche Konferenzen, Paper Awards absahen und so.
Genau.
Ja.
Was wir halt auch noch nicht erwähnt haben, ist, was WhatsApp eigentlich ist. Das ist nämlich ein Messenger-Service und prinzipiell ersetzt es sozusagen die SMS auf Smartphones.
Genau.
Verfügbar für verschiedene Plattformen wie BlackBerry, iOS, Android, noch ein paar.
Ich weiß nicht, ob es Windows 8 inzwischen auch kann.
Und das Alleinstellungsmerkmal ist halt, dass es keinen Benutzernamen mehr gibt, sondern dass die Telefonnummer die Unique User ID ist und ich beim ersten Mal das Starten der App wird halt mein Adressbuch indiziert und ich habe sofort
Es wird öfter gemacht.
Ja, 30. Ja, also ich habe dann halt, sobald ich die App zum ersten Mal starte, in der Regel schon ein paar Leute in meiner WhatsApp-Kontakt.
Ja, es soll halt genau SMS ersetzen. Bei SMS brauche ich die Telefonnummer, also macht man es da auch über die Telefonnummer.
Ja.
Genau, was dahinter steckt als Technologie ist nichts anderes als Jabber. Und hat aber, also natürlich stark angepasst. Ich meine, XMPP ist ja anpassbar entsprechend. Aber es gab auch dieses Jahr unglaublich viele Sicherheitslücken, die ordentlich Tragweite hatten.
Ja.
Zum Beispiel konnte man irgendwie das ganze Jahr lang über sehr leicht fremde Konten kapern und sich dann als diese andere Person ausgeben. Mhm. Und man konnte es auch nicht einfach wieder sicher machen, indem man Passwort ändert oder sowas, weil sowas gab es nicht. Das wurde automatisch generiert und blieb immer gleich. Es wurde behauptet, dass es jetzt gefixt sei, aber ich weiß nicht, es gibt da noch mehr Lücken, die irgendwie Probleme machen.
Ja, was mir noch eingefallen ist, Deutschland politisch, unser toller Berliner Flughafen. Der war doch auch dieses Jahr, oder riech mich? Der war im Juni irgendwie so, haben sie plötzlich gesagt, also so August, das schaffen wir nicht mehr so ganz, vielleicht schaffen wir Juni 2013. Wie, ihr schafft es nicht ganz in 2 Monaten, dann vielleicht in 3 Monaten, nein, in einem Jahr. Oh. Und bis jetzt ist ja immer noch nicht wirklich was. Und vor einer Weile hat noch einer einen Tweet geschrieben, anscheinend haben sie noch nicht mal eine S-Bahn bis zum Flughafen. Das heißt, selbst wenn der Flughafen funktioniert, es gibt keine sinnvolle Nahverkehrsanbindung.
Passiert.
Ja, also da haben sie irgendwas voll verbockt. Ja, ich denke, wir haben jetzt mal so die wichtigsten Welt- und deutschlandpolitischen Themen aufgefasst.
Ja, können wir noch mal ein bisschen Musik hören, oder? Mhm.
Und ich bin dafür, dass wir weiter bei Mechanisms bleiben.
Du bist dafür, dass wir bei... Okay.
Also ich finde die toll.
Irgendwelche Gegenstimmen? Jetzt anrufen? Nee.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
Okay, dann haben wir jetzt weiter.
When the soldiers seized Rose, they killed everyone at the wedding. There were only 2 survivors. The first was Snow, who managed to crawl to safety, badly injured, though she lost much of herself in the process. No longer safe on New Constantinople, she gathered what allies she could find. Warriors, nobles, diplomats, and they fled towards the periphery on the SS Anderson. But they were betrayed. A bomb, hidden in their food shipments, in a crate of apples, detonated, leaving the ship floating in space. Snow called the crew together.
Dr. Lorenzo, what's our status?
It's me, you, and six others. But Colonel Tuco's badly injured.
Mr. Greyditch, how's the ship?
Simply put, we are dead. The engines are so badly damaged, it will take us 3 days to reach the periphery, and the oxygen pumping system is gone. We have barely an hour of breathable air left. Make peace with whatever gods you have, because we are going to die.
What about some sort of override system? Couldn't we pump the air manually?
Oh, the air manually? Are you insane? We don't have the people, we don't have the time, we don't have the material, we don't have the...
It might work, but look, we just don't have the manpower, especially with Colonel Tuco confined to the sick bay.
Oh, don't you go listening to that grumpy old bastard, Doc. The medical bay wasn't hit, and I am so doped up right now, I could work forever. The lady says pump, then we pump.
Of my sweetheart's face, it fires the heart and sets the pace. Whatever the time, where'er the place, I'll find him through the depths of space. Singing, pump me, boys, let her fly down to hell and up to the sky. Bend your backs and break your bones, we're just a million miles from home.
Long to lie on my bed, pleasant dreams is on my head, but pumping's all against death. I'll only sleep among the dead.
Pump me, boys, let her fly down to hell and up to the sky. Your backs and break your bones, we're just a million miles from home.
My blood is pooling on the floor, and every second I lose more. But there's so many beds in store, I'll do the work of three or four.
Sing from me, boys, let her fly down to hell and up to the sky. Bend your backs and break your bones, we're just a million miles from home.
The engine fumes will scorch your lungs, the smog is thick, your eyes are stung, but there's no clean air left to run. Business ain't much fun.
Singing, pump me, boys, let her fly down to hell and up to the sky. Bend your backs and break your bones, we're just a million miles from home.
The upper hull is shut to hell, the thrust has just one plasma cell. My joints and muscles ache and swell, so fuck the roads and you as well.
Pump me, boys, let her fly down to hell and up to the sky. Bend your backs and break your bones, we're just a million miles from home.
Transport mission gone awry, attacked by cold and left to fry. Is no excuse, boy, let us try.
Today is not the day we die. Pump me, boys, let her fly down to hell and up to the sky. Bend your backs and break your bones, we're just a million miles from home.
Wie war das so vor dem Weltuntergang, als wir noch regelmäßig Radiofolgen hatten? Ach nee, das haben wir immer noch.
Wir versuchen es. Wenn wir uns durchschlagen können, wir doch weiterhin alle zwei Wochen hier sein und euch hier Gesellschaft leisten können. Wunderbar. In den schweren Zeiten.
Wunderbar. Ja, wir hatten auch einige Sendungen dieses Jahr. Mhm. Ja, einige. Wir sind jetzt mittlerweile bei welcher Nummer angekommen? Was heute?
Guckst du mal?
Sendeplan?
Was sind wir denn?
Die
229.
229 haben wir heute. Mhm. Und ja, da ist schon einiges los. Und die erste Sendung von Def Radio in diesem Jahr war natürlich im Januar. Und ich schaue mal kurz, was unser Thema da so war. Ich meine nämlich, da haben wir über den...
Ich habe mit Tim Pritlove geredet.
Ach, war das...
Die erste
Ach, das war am 1.1. Tatsache.
Da war die ausgestrahlt auf jeden Fall.
Ich dachte, das war sogar noch 2011. Nein, das war am 1.1. Da haben wir Podcasting Teil 2 gemacht mit Tim Pritloff.
Mhm.
Hm. Tim Pritloff war wieder hier, kurz vor Weihnachten, aber diesmal haben wir keine Sendung mit ihm gemacht.
Ja. Ich habe nur den Tweet gesehen, er fährt jetzt nach Ulm und dann war es schon zu spät so ungefähr.
Wieso, der war ein paar Tage hier.
Ja, ja, aber ich war dann nicht hier.
Ach so. Ja. Ja. Und als zweite Sendung gab es die Unix-Philosophie. Das ist ja interessant. Also da, ich dachte eigentlich, dass wir da mehr über den Kongress geredet haben, aber das ist ja gar nicht gewesen.
Wir hatten dieses Jahr ein Flashback, glaube ich, ein bisschen drin.
Ja, ein Flashback, genau. Wir hatten ja da eine Sondersendung, aber das war ja schon 2011. Das ist ja schon, ja, das ist ja schon so 2011. genau, da haben wir über die Unix-Philosophie geredet. Eine wunderbare Sendung.
Mhm. Ja. Finde ich auch. Dann gab es ein paar mal Free Music Artists, die brauchen wir jetzt nicht alle einzeln aufzählen, aber die nächste wieder mit mehr Inhalt war dann Attack on Your Rights. Das ging eben gerade um ACTA und so weiter.
Und zwar
Sopa, Piper, ACTA.
Genau, da haben wir uns beschäftigt mit diesen ganzen Angriffen auf die Privatsphäre, die ja immer noch nicht vorbei sind. Darüber könnte man eigentlich fast alle zwei Wochen Sendung machen.
Mhm.
Machen wir jetzt aber nicht. Es gab dann noch Being Us über das Leben von so Leuten wie wir, die ständig irgendwie Sachen machen wie Radio oder nähen oder tanzen oder musizieren oder
komische Dinge
basteln, programmieren.
Oder tanzen, während man bastelt. Nackt. Und in Farbe.
Was war denn so eure Lieblingssendung dieses Jahr?
Oh. Ich fand die Unix-Philosophie fand ich gut.
Die hat mir auch voll gut gefallen.
Unix-Philosophie war großartig.
Ja.
Die war wirklich, die hat wirklich Spaß gemacht.
Ja. Die Serien waren mal halt sehr viele, das war recht cool.
Ja, ich fand generell die Folgen toll, bei denen wir nette Gäste da hatten.
Mhm, das war Fight My Stuff.
Genau, Fight My Stuff war es mit Jens und Pascal und Steffen war da noch per Telefon hinzugeschaltet. Mhm. Das war eine coole Sendung. OpenBSD hatten wir da.
Serien, da war ich nicht da, aber da waren brutal vier andere Leute da.
Da waren, glaube ich, acht Leute im Studio.
Ja, das lag daran, wir waren bei welchen, bei jemand grillen und dann sind wir halt davor, bevor wir da angefangen haben zu grillen, nochmal kurz nach Ulm gefahren, um Radio mitzumachen. Da war halt das ganze Auto voll, da sind dann gleich nochmal ein paar Leute, ihr hattet auch nochmal zwei Leute mehr dabei als sonst und dann, es haben zwar ein paar auf dem Sofa gelesen, aber...
Ja, aber es war auch, was auch richtig cool war, da hat uns jemand nämlich Shownotes geschickt.
Ja,
das finde ich immer super nett. Da freue ich mich immer riesig drüber, wenn sich jemand die Mühe macht, das nochmal anzuhören und Shownotes zu veröffentlichen. Da fällt mir ein, dass unsere Sendung von vor zwei Wochen noch nicht online ist.
Da wird man auch die Musik noch eintragen.
Ja. Na, vor allem müssen wir da die Audiodateien holen, weil die ja nicht aufgenommen wurde.
Stimmt.
Die zu spät im eingetragen war.
Ja.
Ja. Genauso hier die Herz-Sendung. Da war, glaube ich, SDK
Data Love Sendung war das, oder?
Zu Gast, das war nicht unbedingt
Open City Camp, Republika, ja
genau, also eigentlich so eine Unterhaltung halt mit SDK war das.
Ja.
Doch, wir hatten schon eine schöne Sendung. Auch den Carolo Cup fand ich sehr nett. Carolo Cup.
Habe ich noch nicht angehört.
Das war die erste Sendung, die ich gemacht habe, komplett ohne Musik.
Okay.
Also wir haben überhaupt keine Musik gespielt da. Die Gäste fanden das nicht so hundertprozentig toll. Sie gemeint, so lange wollen sie nie wieder am Stück reden. Aber mir hat es gefallen.
Wenn genug Leute da sind, dann kann man doch auch zwei Stunden durchreden.
Ja, gut, es waren also zwei Gäste.
Ja, passt doch. Jeder muss nur eine Stunde reden. Und das muss man noch nicht mal am Stück tun. Also von dem her. Ja.
Sehr schön. Und dann haben wir angefangen mit unseren Weltuntergangsthemen.
Ja.
Das fand ich nämlich auch eine super spannende Sache. Hier, ja, wir haben Weltuntergang. Ich meine, wir wussten, dass er kommt. Mhm. Wir konnten uns darauf vorbereiten.
Wenigstens noch ein paar Wochen.
Wir haben das angemessen getan und es hat sich gelohnt, wir haben überlebt.
Ja. Mhm. Also von dem her.
Und es wird noch nicht die letzte Sendung gewesen sein.
Genau. Wir haben noch eine Medizinsendung, die wir noch brauchen.
Genau.
Ich hätte auch gar noch eine Medizinsendung nur über Hormone. Hormone sind etwas echt Geniales.
Okay.
Aber dazu bräuchten wir jemanden, der sich damit auskennt.
Wenn sich mit Hormonen auskennt, bitte meldet euch. Am besten über Twitter.
Ja, genau.
@dev_radio.
Genau. Okay, also wir hatten einiges mal wieder an tollen Sendungen.
Was gab es denn so im Chaos-Seminar?
Also das Chaos-Seminare hatten wir auch ein paar.
2012.
Bitcoin, Node.js, wir hatten Chaos macht Schule, wo ihr dann eben erzählt habt, da haben wir jetzt auch wieder eine Anfrage. Gibt es auch wieder hoffentlich. Dann
Milos Mailhändler.
Genau.
Milo macht immer wahnsinnig gute Chaos-Seminare.
Ja, finde ich auch.
Gibt es eins über Whitespace, interessant. Das muss wohl ich gehalten haben. Ja, kann ich mich gar nicht mehr so dran erinnern, aber okay. Mhm. OpenBSD, sehr gutes Seminar von Phil. Mhm. Sehr gutes Chaos-Seminar. Eine Virtualisierung, die Björn gehalten hat. Extrem spannendes Thema über Virtualisierung von Hardware auf Computern. Wirklich sehr interessant und auch nicht mehr wegzudenken aus dem heutigen Alltag. Und da gibt es ja wirklich spannende Sachen. Da gibt es ja zum Beispiel irgendwie Rootkits, die Virtualisierung verwenden, um unauffindbar zu sein. Ja, ja. Die Blue Pill, die jetzt auch schon uralt ist eigentlich.
Ja.
So in Maßstäben, in Technologiemaßstäben. Zumindest moderner Technologie. Und unglaublich spannendes Thema.
Dann damals mit ein paar tollen Geräten von damals.
War ich leider nicht dabei?
Ich auch nicht. Die Paradox-Sendung war ich wieder dabei. Mit den Paradoxien. Glaube ich, heißt es auf Deutsch. Ja, Paradoxien, also verschiedene Sachen, die scheinbar widersprüchlich sind oder auch Dinge, die dann wirklich widersprüchlich sind, also Antinomien, oder? Irgendwie so. Und dann noch ein Programmiersprachen-Battle.
Der war auch spannend. Der Programmiersprachen-Battle war spannend, da haben wir also in verschiedenen Programmiersprachen Probleme gelöst. Es gab irgendwie drei Disziplinen. Einmal ein GGT-Programmieren, einmal irgendwas anderes und zum Schluss noch die Kür, bei der jede Programmiersprache so das Beste von sich zeigen konnte. Ich habe Whitespace vorgestellt. Das Beste an Whitespace ist natürlich, dass es Tinte spart und dass man nicht so viel schreiben muss. Also habe ich ein komplettes Whitespace-Programm mit grafischer Oberfläche an die Tafel geschrieben. Geht verdammt schnell.
Ja, ja, schon. Nur weil die Leute es nicht lesen können. Gell?
Nee, war spannend. Mich hat vor allem PHP hat mich überrascht. Dominik hat PHP vorgestellt. Und gemeint, es ist nicht geeignet, um damit Webseiten zu machen, aber man kann verdammt viel andere Sachen damit machen.
Ja, es ist halt relativ unsicher sozusagen an vielen Stellen, außer man kann es umgehen und dann, es hat schon coole Funktionalitäten. Also.
Ich glaube, dass es einfach deshalb unsicher ist, weil so viele Leute es benutzen, die keine Ahnung haben.
Ja, es gibt auch im Kern ein paar Dinge, die man so nicht hätte bauen müssen. Aber okay. Ja.
Ja, das war so das CCC Ulm-Jahr 2012. Es geht natürlich weiter mit Chaos-Seminaren und Radiofolgen. Unsere nächste Radiofolge ist zum Beispiel irgendwann nächsten Monat.
Was haben wir denn? In zwei Wochen halt.
In zwei Wochen.
Am 13.12. irgendwie sowas.
Wir haben
13.
Wir haben Samstag, Sonntag ist der 6. am 13. Ja, genau.
Machen wir nochmal Musik und kommen dann zu den tollsten Durchbrüchen.
Zu den tollsten Durchbrüchen. Wir sind bei The Mechanisms immer noch, oder? Mhm. Oder möchtet ihr mittlerweile was anderes?
Also ich finde The Mechanisms toll. Ich habe die ja nicht, deswegen.
Das ist einfach eine coole Sache. Kannst du auf der Website, glaube ich, downloaden.
Ja, ich habe es noch nicht gemacht.
Ich muss mal die Hülle hier reparieren, die ist ein bisschen kaputt. Ich schau mal, wo wir gerade sind. 2, 4, 6, 7, hier. Als nächstes kommt nämlich The Bride und The Sinus Song von The Mechanisms. Sehr tolle Band. Und bis gleich.
After 3 days, without food, without water, without sleep, Snow and the 7 survivors of the Anderson reached the periphery. There, adopting the identity of General White, she began to form a partisan resistance and lead the fight back against the king. But there was another survivor of the wedding day slaughter. A princess, if you believe the tales, of a world long since fallen before His Majesty's finest. Named for the ashes of her world, she was known only as Cinders. But it was her that Rose loved. And it was her that Rose would have married, were it not for the king's intercession. When the soldiers came, Cinders fled. She took to the stars and swore to find and Rose. She began to search every planet, every moon, longing for the day when the jewel on her glass wedding band would change from white into red, indicating that its twin was near, and with it, her true love. And as she searched, she sang. Meanwhile, on the periphery, Snow's revolution was going from strength to strength, and soon it spread. Hamlin, Ariel, every world, every moon touched by the bony hand of the king. Their tactics were cruel and vicious, as befitted their despotic foe. But there were heroes. The beautiful Colonel Bell, a tactical genius guarded at all times by her savage husband. The lady known only as the Red Hood,
who would use her wolf virus to hack into Crown vehicles and ride them into battle. And they fought against monsters. Geppetto, the demon of Aesop, known for his experiments into biomechanical augmentation, especially on children. Or the silver-tongued propaganda minister, Scheherazade. But in all the annals of the resistance, no name shines brighter than that of Corporal John Spratt. Known to his friends as Mad Jack or Jack the Giant Killer, after he single-handedly destroyed a rose-red behemoth. He was eventually captured and killed, of course. But if you tuned your radio just right of an evening, you might have heard the unofficial anthem of the resistance.
Oh, and the red rose, it comes a-marching. Well, we will fight, fight for our boy Jack. When the red rose, it comes a-marching. Spit in the face of history. And when the giants, they come a-rolling, then we will fight, fight for our boy Jack. When the giants, they come a-rolling, if he can slay them, so can we. And when the cannons break down from orbit, then we will stand, stand for our boy Jack. When the cannons rain down from orbit, then we will stand with dignity. And when the rose comes over the water, then we'll sink them for our boy Jack. When the rose comes over the water, then we will sink them in their sea. And when the whiskey, it starts a-flowing, then we will drink, drink to our boy Jack. When the whiskey, it starts a-flowing, then let us pour it fast and free. And when they hunt us, they shall not find us, for we'll be quick, quick like our boy Jack. When they hunt us, they shall not find us, and we shall live in infamy. And when my body is lost and broken, then I shall rest down with our boy Jack. When my body is lost and broken, well then boys, you fight for me. And when the red rose, it comes a-marching, then we'll fight for our boy Jack. When the red rose, it comes a-marching, spit in the face of history.
Und wir sind wieder da. Wir sind eigentlich die ganze Zeit da. Wir gehen ja nicht weg, bloß weil Musik spielt. Wir hören uns die auch an.
Doch, doch. Wenn wir die Augen verschließen, dann sind die anderen ja auch nicht da. Das heißt, wenn wir unsere Münder verschließen und ihr das deswegen nicht mehr hören könnt, dann sind wir ja nicht mehr da.
Oh, wir sind Death Radio. Hannes hat uns das gerade schön erklärt. Und Hannes, du darfst uns auch noch erklären, was so 2012 an wissenschaftlichen Durchbrüchen passiert ist, weil da gab es echt spannende Sachen.
Mhm, auf jeden Fall. Ein paar von denen hatte ich gar nicht richtig mitgekriegt. Was vermutlich alle mitgekriegt haben, war natürlich die Curiosity, der neue Rover, der auf dem Mars gelandet ist und jetzt ganz tolle Sachen macht, irgendwie mit dem Laserstrahl.
Der ist cool, der kann Laser schießen.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht genau, was er da macht. Verdampft er irgendwie Material oder?
Der schießt irgendwie Felsbrocken raus und dann, um dann
kann er sie auch sammeln. Genau.
Genau, ist voll cool.
Also statt einem Bohrer
ein Roboter, nehmen sie einen Laser. Der schießt mit Laser. Ja, hallo, wie geil ist das denn?
Ja. Und die Landesphäre war recht cool, wie sie das gemacht haben. Also dieses Landen, dass er eben im Flug, also dieses Landeteil im Flug, dann den noch kurz ein paar Meter über dem Boden, dann die Curiosity an Seilen runterlässt und sowas. Das war echt abgefahren. Also krasse Ingenieurskunst.
Es ist echt verrückt, was, ja, was da so geht.
Was ich gar nicht wirklich mitbekommen hatte, ich weiß nicht wann das war, also synthetische DNA. Komplett selbst synthetisiert.
Die sich XNA nennt.
Ja, weil sie es so nennen. und sie vervielfältigt sich und verändert sich genauso wie DNA und RNA und ja. Vielleicht bringt es mal sinnvolle Gentechnik auch mit sich, weil bisher ist ja die Gentechnik eher noch so, Wir nehmen da dieses Stück Gen, das wir haben wollen, laden es in unsere Schrotflinte, schießen mal auf ein paar Zellen und hoffen, dass was Sinnvolles bei rauskommt. Und die nicht funktionieren, die schmeißen wir weg. Und die funktionieren, hoffen wir, dass sie in 20 Generationen immer noch funktionieren, wenn es Bakterien sind. Und nicht plötzlich giftige Stoffe herstellen.
Ja.
Und vielleicht können sie da mal was ein bisschen sinnvoller machen. Oder natürlich auch irgendwelches Leben generieren. Nicht mehr nur in anderes Leben andere irgendwelche bekannte DNA einbauen, sondern silikonbasiert. Nein, immer noch proteinbasiert.
Ja, was mich auch überrascht hat, war der Artikel, was mir nämlich jetzt auch nicht so bekannt war. Computers learn to recognize the content of images for the first time. Der erste Satz ist schön. Does anybody really have any doubt that the world's first AI will be born in the Google Server Farm?
Wir wissen ja nicht, ob es nicht schon passiert ist und es nur noch niemand richtig mitbekommen hat, weil es zu langsam denkt oder zu schnell denkt.
Es denkt sich halt, es will nicht auffallen.
Ja, genau. So ein bisschen wie Echelon Project, Echelon-Verschwörung. Habt ihr den Film gesehen?
Mm-mm.
Echelon, das Überwachungssystem der NSA, spielt verrückt. Und,
ach ja, stimmt, das war cool.
Und ja, Leute tun Dinge, weil ihnen eine SMS es sagt. Also recht lustiger Film. Mal anschauen.
Okay. Nee, jedenfalls finde ich das eigentlich echt, also richtig interessant mal. Also dieses... Das ist ein neuronales Netzwerk, das sich selber beigebracht hat, Sachen zu erkennen. Also das selber Sachen erkannt hat. Was es gemacht hat, hat irgendwie viele, was vor mehrere Tage YouTube-Videos geschaut. Und dann hat es eben angezeigt, was es so gesehen hat dabei. Und zwar selbst, also dann hat es praktisch aufgezeichnet, was es dabei gesehen hat.
Und zwar im Schema ist... Wenn es 50 Millionen Menschen gesehen hat, dann hat es daraus dann den Prototyp Mensch sozusagen
gebastelt. Genau, es hat ein Männchen gezeichnet. Oder was es gesehen hat, waren Katzen. Das finde ich auch ziemlich witzig.
Ja.
Kommt den ganzen Katzenvideos auf YouTube.
Die nehmen sind die Skizzen online?
Ja, in dem IO9-Artikel. Also wir beziehen uns hier gerade auf einen IO9-Artikel. The biggest scientific breakthroughs of 2012. IO.9. Komm, was?
Du hast 2012 gesagt.
Entschuldigung.
Passiert.
Oh, ist das peinlich. Und das auch noch on air.
Und dann muss es mir auch noch so aufs Brot geschmiert werden.
Ja.
Nee, 2012. Biggest scientific. IO9, genau.
Was ist der Unterschied zwischen 11 und 12?
11 und 12?
Das ist 12.
Ja. Oh, ich würde dir jedes Tipp sagen.
Ich habe gestern einen guten Joke gesehen auf Twitter. Wieso sind Oktalzahlen schlecht für Witze erzählen? Ihr kennt vielleicht den Witz, why is 6 afraid of 7? Because 7, 8, 9. Und dann war der eben in Oktal da gestanden. Und ich habe ihn nicht kapiert, weil da stand halt 7, Leerzeichen 1, 0, Leerzeichen 1, 1. Okay. Und dann, Oktal 7, 8, 9. Und dann musste erstmal noch der Witz einfallen, 7, 8, 9. Ja.
Ah, verrückt.
Ancient DNA of the Denisovans sheds light on what made humans Homo sapiens successful.
Ja, also es wurde irgendwie so uralte DNA
von uralten Menschen gefunden. Den Denisovanern. Keine Ahnung, wo die herkommen. Irgendwo aus Afrika oder so vermutlich.
Ja.
Und sie haben wohl viel gemeinsam gehabt mit den Neandertalern, die ja auch keine Homo sapiens waren, sondern also nicht unsere Homo sapiens, sondern andere. Und haben dadurch vermutlich eine Abspaltung zu den Homo sapiens, den aktuellen, wieso wir so gut sind und die nicht. Wieso die nicht überlebt haben.
Warum sind wir so gut und die nicht?
Ja. Ja, sie waren ja beide mehr oder weniger gleich, also jeder hat in seinem Gebiet gelebt und eigentlich hätten ja beide überleben können. Aber Homo sapiens haben halt die Gebiete übernommen von den anderen.
Was mal richtig groß war der Higgs-Boson. Das Higgs-Boson, das gefunden wurde nach wirklich langer Zeit.
Ja.
Also es wurde ja so lange drüber gesprochen und so. Und jetzt ist es auf einmal da und ich glaube, die wenigsten wissen, was es damit auf sich hat, zum Beispiel ich.
Ja, dazu muss ich jetzt erzählen, wie das dieser tolle österreichische Fernsehphysiker erklärt hat. Habt ihr den vielleicht schon mal gesehen? Das ist ein gut korpulenter Typ mit Schnauzbart. Man sieht, dass er zu viel isst, weil er isst auch immer in seiner Sendung. Und zwar hat er das Higgs-Boson erklärt. Na, da haben wir hier unseren, wie heißt Pfannkuchen nochmal auf österreichisches?
Ich google das mal.
Pfannkuchen auf dem Teller. Und dann haben wir da die Bären. Hat er dann ein paar so frische Beeren drauf geschüttet. Das sind jetzt unsere Masseteilchen. Und schüttelt die so, die können da sich mehr oder weniger frei bewegen. Wenn wir jetzt aber unser Higgs-Feld dazugeben, nimmt eine Schüssel, ein Becher voll mit Sahne oder was weiß ich was und schüttet den drauf, dann werden sie abgebremst. Und dann fragtest du die Moderatorin, wollen sie was? Und sie schaut so verdutzt an, so, nein, danke. Und macht mit ihrem Thema weiter und er fängt an zu essen.
Palatschinken.
Palatschinken, genau. Nehmen wir Palatschinken, da kommt ein Bär drauf. Und das sind dann die Higgs-Teilchen. Und wenn wir dann das Higgs-Feld haben, also unsere Sahne, dann bewegen die sich langsamer. Und dadurch entsteht Masse. So gut. Jetzt wisst ihr auch alle, ihr könnt euch jetzt für immer merken, dass das eben das Teilchen ist, das Masse erzeugt sozusagen. Und sie hatten ja schon 2011 war das, glaube ich, hatten sie eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass es existiert und haben einfach nur noch mal mehr Durchläufe gebraucht und haben jetzt eben die zweifache Standardabweichung oder sowas erreicht in ihren Messfehlern, also dass die Messfehler kleiner sind als die zweifache Standardabweichung, irgendwie sowas. Und jetzt können sie sich sicher sein.
Ja, Stephen Hawking hat $100 in einer Wette dabei verloren.
Ja, er hat sich gesagt, das gäbe es nicht.
War lustig.
Ja.
Aber wie hätte es die Möglichkeit gegeben, das zu beweisen, dass es das nicht gibt?
Wenn man nichts gefunden hätte.
Bei diesem Experiment?
Ja, das war so aus, also soweit ich das verstanden habe, das Experiment war so ausgelegt, dass es, sie haben Teilchen genommen. Und die mit so viel Energie zerschossen, dass sie zersprungen sind und sich neu gebildet haben. Und währenddessen hätte kurzzeitig ist eben immer mal wieder so ein Higgs-Boson aufgetaucht. Ganz kurz. Und wenn das eben nicht aufgetaucht wäre, dann hätte man es eben anders haben müssen. Vermutlich wäre es einfacher gewesen, einen Gegenbeweis zu machen, indem man sagt, wir wissen, dass jetzt diese String-Theorie oder was auch immer funktioniert. Ich weiß nicht, ob die sich widersprechen. Ich bin mir da nicht so sicher. Widerspricht sich das Modell und die String-Theorie?
Ja, zumindest steht hier in dem IO9-Artikel, dass jetzt unsicher ist, wie das jetzt weitergeht mit der Teilchenphysik.
Ja, es gibt ja noch viele Teilchen, die sie noch nicht haben. Ja. Aber dazu hat einer vom CERN gemeint, das habe ich mir angeschaut in einem Interview, jetzt haben sie erstmal so die Grundbausteine und jetzt fängt erstmal der Spaß an. Jetzt wissen sie grob, wie die wichtigsten Teile funktionieren und jetzt können sie mal loslegen, sinnvolle Dinge zu tun. Also es war bisher noch so wirklich die Grundlagen der Grundlagen. Jetzt kommen die Grundlagen dran. Ja. Mal schauen, was dann noch weiter wird.
Weiterkommt. Es gibt eine Enzyklopädie der DNA.
Ja.
Und mir auch neu.
Da steht die drin, welches Gen was tut.
Ja, wir können glaube ich über den paar Artikel hier so noch so ein bisschen drüber gehen. Es gibt, es wurden ein Mammal,
Säugetier.
Genau, Säugetier wurde direkt von Stammzellen geklont.
Ja, genau. Sie haben
auch neu ist.
Sie haben, ja, normalerweise wird es ja so gemacht, sie nehmen eine Eizelle und nehmen dort alles Abmaterial raus und pflanzen Neues ein und dann wächst es wieder, so ungefähr. Und jetzt haben sie es so gemacht, dass sie aus einer Stammzelle eine Eizelle generiert haben, die das Genmaterial schon drin hatte. Also haben sie die irgendwie richtig motiviert dazu, eine Eizelle zu werden. Das ist ja, eine Stammzelle kann ja alles werden und wenn man sie richtig motiviert, wird sie zu einer Leber und wenn man sie anders motiviert, wohl zu einer Eizelle. Das ist recht interessant.
Aber was ich auch interessant finde, ist hier der nächste Teil, nämlich ein elektronisches Implantat, das im Körper verbleibt und da irgendwie Stunden bis Wochen seine Arbeit verrichtet und dann verschwindet, also aufgelöst wird.
So ein bisschen wie diese Knochennägel, die halt nach 2 Monaten sich auflösen.
Ja, oder Nähte vielleicht. Aber ja. Es ist halt ein elektronisches Implantat, was es genau. Noch ein bisschen faszinierender macht.
Weil da ist ja noch alles mögliche Zeugs drin, das vielleicht nicht so gesund ist eigentlich. Und also normalerweise würde man vielleicht irgendwelche Metalle drin haben, die nicht gesund sind. Und die sind jetzt halt ersetzt durch Dinge, die sich dann im Körper noch auflösen nach einer Weile.
Ja.
Also können wir jetzt unsere Chips, unsere Tracking-Chips nach einem halben Jahr ablaufend machen. Und dann muss man jedes halbe Jahr zum Doktor gehen und bekommt ein neues.
Ja,
voll gut. Was ich recht krass fand, für die ganzen Leute, die irgendwie sagen, dass Abtreibungen erst so schlimm wären, gab es jetzt eine Studie, die Auswirkungen von auf die Frauen, auf die Mütter untersucht hat, die eben nicht abtreiben durften. Und was mit den Müttern dann eben passiert ist. Weil normalerweise ist es ja so, also in Deutschland, man darf bis zu einem gewissen, die ersten paar Wochen so oder so abtreiben, so ungefähr. Und dann gibt es noch einen Zeitraum, in dem man einen wichtigen Grund braucht, zum Beispiel die Gesundheit, ob körperlich oder geistige Gesundheit der Mutter. Und das gibt es in Amerika in vielen Staaten eben nicht. Und dann ja, haben die eben jetzt die Studie rausgefunden, oder auch in Irland gibt's die nicht, und die Studie hat halt jetzt eben rausgefunden, dass das nicht unbedingt gut ist für die Mütter, wenn sie halt, sie bekommen eben emotionale Schäden dadurch, dass sie eben nicht selbst entscheiden können.
Ich fand interessant, dass die meisten Mütter, die gerne abtreiben würden, bereits ein Kind haben. Ja, das fand ich interessant. Und die Folgen waren wohl, dass sie höhere Wahrscheinlichkeit haben, in Armut abzurutschen.
Ja.
Oder dann psychische Probleme zu bekommen.
Ja. Ja, klar, also zum einen, wenn sie schon ein Kind haben, wissen sie ja auch eher noch, auf was sie sich einlassen.
Genau, ja, genau. Also, und da denke ich auch, dass sie dann wahrscheinlich die Entscheidung sinnvoller treffen können.
Genau. Wenn man jetzt irgendwie, es gibt natürlich auch viele Gründe, wieso man jetzt sein erstes Kind sozusagen abtreiben will, die auch legitim sind. Aber gerade als wenn man ein zweites Kind hat, dann kann man noch eher noch eine Entscheidung treffen, ja. Und da ist halt wieder die Frage, wann fängt das Leben an? Zum Beispiel auch, sind jetzt diese geklonten Mäuse, die sie komplett aus einer Stammzelle generiert haben, ab wann sind die Leben? Weil die Stammzelle war ja schon in einem lebenden, also in einem wirklich lebenden Tier, von dem kann man nicht sagen, dass es noch nicht gelebt hat. Also, ja. Was ist, wenn man jetzt aus einem lebenden Menschen eine Stammzelle nimmt und die klont? Lebt es dann wieder 9 Monate lang noch nicht oder 3 Monate lang noch nicht? Oder also bei uns ist die Grenze, glaube ich, irgendwie bei 3 Monaten. Ja, das macht die ganze Frage nur noch schlimmer.
Naja.
Mal schauen, ob da noch was rauskommt.
Das wäre auch mal so eine Sendung, Ethik und ja. Wissenschaft.
Ja, ja.
Naja. Der Space Flight, also Raumfahrt, wird privatisiert. Es gibt in diesem Jahr neu auf, kam die Firma SpaceX, also sie kam bestimmt nicht in diesem Jahr neu auf, aber es wurde relativ bekannt, und zwar machen die bezahlte Raumflüge. Ja, also ja. Man kann sich da Raumflüge mieten, kaufen.
Und die NASA macht das jetzt inzwischen auch. Also sie lassen sich, sie haben ja jetzt keine Space Shuttle mehr in Betrieb. Die haben sie ja abgeschafft, weil zu alt und nicht renoviert wurde und zu teuer, glaube ich auch. Und die haben sie jetzt eben ersetzt, dadurch, dass sie jetzt einfach sich bei SpaceX die Flüge einkaufen.
Ja, die erste private Firma, die kommerzielle Raumflüge macht. Das ist eigentlich schon faszinierend. Die haben nämlich auch, da habe ich die Stellenausschreibung, ich glaube im Januar oder Dezember habe ich die Stellenausschreibung gelesen, dass sie Piloten suchen. Voll cool. War leider ein bisschen zu hohe Ansprüche. Also muss irgendwie Jetpilot gewesen sein bei irgendwelchen Militärzeugs. Oder so.
Ja, ich durfte ja gar nicht ins Weltall fliegen aktuell bei den aktuellen Gesundheitsbestimmungen, weil ich einen ganz leichten Herzfehler habe, und dann darf man ja nicht mehr als 1G haben, so ungefähr.
Okay.
Also nee, mehr als 3 oder 4G wären dann wohl nicht in den Grenzen, wo die Versicherung dann sagt, nö, ab jetzt nicht mehr. Obwohl es vermutlich gar nichts ausmachen würde. Aber ich kenne einen, der wollte Jetpilot werden, und der hat alle möglichen Tests durchgemacht, hat sich vorbereitet, hat alle bestanden, bis er dann in einem 10.000 Euro, also insgesamt 10.000 oder 16.000 Euro Gesundheitscheck war. Und währenddessen haben sie festgestellt, ungefähr in der Hälfte, dass er einen leichten Herzfehler hat.
Verdammt.
Er hätte noch Hubschrauber fliegen dürfen. Da hat er gesagt, nö.
Oh, Hubschrauber finde ich auch cool.
Ja, aber der macht der Chatpilot.
Ja, okay.
Ja.
Ja, the environment is falling to shit and people are taking notice. Schöne Überschrift. Aber vollkommen zu Recht. Also die Umwelt, ja, geht immer mehr kaputt und so langsam merken die Leute das auch.
Gerade jetzt wieder dieser Winter. Ich finde das so krass. Wir hatten wieder den wärmsten Winter seit
20 Grad an Weihnachten.
Genau, wärmsten Winter seit seit Aufzeichnungen, wenn ich mich gerade nicht irre. Also seit irgendwie 82, 72 war der letzte so warme Winter gewesen und jetzt wieder, ja. Aber dazu muss man natürlich sagen, auf die Welt, auf die Erde bezogen, wird jetzt die Temperatur noch ein paar Grad ansteigen, vielleicht bis zu 7 oder so, man weiß es nicht. Also für uns ziemlich warm und ziemlich hart. Und dann fällt sie wieder ab auf wahrscheinlich dann aktueller Stand minus 10 oder sowas oder minus 20. Das heißt, wir bekommen halt wieder eine Eiszeit.
Ja gut, für die Erde ist das halt so. Schlimmer finde ich einfach diese Verschmutzung und das, weil das ist ja irgendwie, das ist halt dann wirklich menschengemacht und was halt auch wirklich stört und was auch wirklich nicht in diesem Ausmaß notwendig wäre.
Genau, wir machen es auch schlimmer. Also normal eine Erderwärmung, die passiert halt, ein bisschen mehr CO2, die Tiere bringen mehr in die Atmosphäre, irgendwie mehr Kühe, keine Ahnung. Sowas, so passiert das halt, aber wir machen durch unsere Fabriken das halt noch schlimmer. Deswegen, ja.
Tja.
Und gerade wenn man jetzt irgendwie Hurricane Sandy oder sowas anschaut, man bemerkt es halt dann doch. Und es wird nicht gerade günstig. Also inzwischen müssten die Kosten für die Hurricanes, die wir verursacht haben, durch die von uns verursachten, gerade schon schlimmer sein als die Umstellung auf sinnvolle Energien. Würde ich mal fast behaupten. Also das hätte sich jetzt schon rentiert, wenn man das mal weltweit rechnen würde. Tsunami und sowas.
Ja, wir hatten 2012 wirklich viele wissenschaftliche Ereignisse. Mhm. Und sind schon wieder bei 20 Minuten nochmal Musik und dann weiter, weil das ist ja hier wirklich eine ganze Menge, was hier noch jetzt folgt.
Ja.
Einiges zumindest noch. Ja, dann bleiben wir doch gleich mal wieder bei The Mechanisms.
In reality, of course, Jack was merely a boy gone to war too young, unable to cope with the realities he turned to drink. He rarely took shelter during bombardments because he was too drunk to stand. And it was his captain that slew the behemoth, while Jack hid like a coward. But heroes have been made out of less, and in the end, he died well. And it was in this manner that the Civil War raged on for 30 years. The space pirate crew of the Aurora, known as the Mechanisms, had been watching all this time, fascinated. For when you are immortal, a good war is a very pleasant distraction indeed. But it was at this point they discovered something interesting. The Rose Reds were the most effective of the soldiers created from Rose's genetic material, but they were not the first. Rumors spoke of an early prototype known as the Briar Rose that had malfunctioned and slain everyone on the desert moon of Briar where she was being grown. But she was not dead. As the Mechanisms discovered, instead, she slept at the heart of the defense grid that surrounded New Constantinople. The grid was composed of thorn-class gun emplacements and was virtually impenetrable. And in its center, the Briar Rose slumbered, plugged into the system, her anger, her rage, her hatred, and her fear fueling the machines and focusing their gun turrets. And this bothered Nastya, engineer of the Aurora, so she went to the closest thing the ship had to a captain. Myself, Johnny DeVille.
Johnny, we're not going to argue about this.
I don't understand it, Nastya. We've been watching billions die for the last 3 decades, and we've been having a great
time. Yes, I know.
And now you want to go white knight over a science project with a broken snooze button. I don't buy it.
Well, you see, Johnny, that is because I have not been telling you the whole story. It is not actually me who is complaining. It is Aurora, our starship.
Fuck the ship.
I do.
Ew.
Anyway, Johnny, I am merely informing you out of courtesy. You see, I've already told Brian to lay in the coordinates.
Brian, that insubordinate piece
of brass! Yes, I know, and we are on our way.
Well, I suppose that there's no real danger to the ship or us.
No.
And it has been a while since we've had any really good violence.
It has indeed.
All right. Let's go.
It worked.
Here within the central chamber, circled by the dead beauty sleeps, inching ever closer to freedom, there beyond the glass door she weeps. Let's see what surprises the waking world will hold as gradually consciousness creeps.
Autistische Mäuse sind jetzt nicht mehr autistisch.
Ja, ja.
Weil, also Forscher haben es geschafft, Autismus-Symptome in Mäusen umzukehren, also zu
auszuschalten.
Auszuschalten, genau.
Während die Maus noch lebt.
Genau. Das wird nicht so bald zu einer Heilmethode oder Therapie für Autismus führen. Aber man hat dadurch die Möglichkeit, besser zu verstehen, wie Autismus entsteht. Und dann hoffentlich irgendwann eines Tages mal was zu finden.
Oder wenigstens besser mit den Autisten zurechtzukommen. Man muss die ja nicht unbedingt heilen. Also die leben ja auch so gut, viele. Nicht alle, aber viele. Ja. Ein Working Tractor Beam, also ein funktionierender Traktorstrahl.
Ein Traktorstrahl, voll geil.
Wir voll können geil. Jetzt unsere Autos nicht mehr mit einem Seil abschleppen, sondern mit dem Traktorstrahl.
Ja, noch ganz so groß geht's noch nicht, was aber bewegt wurde. Ist ein wo ist es denn?
Eine kleine Siliziumsphäre, also eine kleine Kugel.
Kugel. Ja, wahrscheinlich sehr, sehr klein, vermute ich. Aber es wurde bewegt. Genauso wie vor, das ist schon länger her, aber irgendwann mal wurde irgendwie ein Gegenstand durch eine Tarnkappe unsichtbar gemacht.
Ja.
Das handelt sich aber auch nur um mikroskopisch kleine Sachen. Aber es wurde tatsächlich geschafft, dass das Licht so um diesen Gegenstand herumgeleitet wurde, dass er nicht zu sehen war.
Ja.
Egal aus welcher Richtung. Mhm. Es war mikroskopisch klein, aber also wirklich, wirklich, wirklich winzig. Aber es ging.
Ja, das hatte irgendwas mit so einem Material zu tun, das dann so eine Art Gravitationslinse gebaut hat oder sowas in der Art. Ja. Was ich interessant fand, war das neue Hightech-Kondom, ein Kondom für Frauen, das aus einem speziellen Material ist, das Spermien auffängt und blockiert und gleichzeitig noch ein HIV-Medikament abgibt.
Also. Was nicht schlecht ist, weil ich glaube, diese HIV-Virus-Infektionen, die konnte man bisher mit so wie heißen die, Femidom?
Ja, oder die Diaphragma oder sowas.
Genau, konnte man, glaube ich, bisher nicht so erfolgreich verhindern.
Ja.
Ja. Das ist auf jeden Fall durchaus ein Fortschritt.
Ja.
Eine Gesichtstransplantation gibt's.
Ja, das finde ich krass. Der hat einen Mann, der hat durch einen Waffenschuss auf sein Gesicht fast sein gesamtes Gesicht verloren und hat dann irgendwie jetzt ein Transplantat bekommen, dass er wieder halbwegs normal aussieht. Er sieht jetzt aus so wie so ein Boxer nach einem Boxwettkampf, aber das ist besser als vorher. Das ist echt krass.
Hm. Dann wurde Wasser im Solarsystem entdeckt, und zwar mehr als wir bisher dachten.
Saturnmond.
Auf dem Mars wurde Wasser gefunden, auf den Monden Europa und Mercury von Jupiter. Ja, und auf dem, genau, und auf dem Mond. Mhm. Unserem Mond.
Nee, Saturnmond, Titan.
Water on the Moon. Achso, das ist schon von früher.
Ja, okay. Ja, hatten wir schon. Was auch interessant sind die Viren, die durch den Piezo-Effekt Strom produzieren, wenn sie aneinander vorbeirutschen.
Das ist echt cool, wenn wir sowas als Batterien haben würden. Ja. Das wäre mal echt cool.
Sie hatten ja auch schon an Materialien gearbeitet, die zwei dünne Schichten sind. Und über spezielle Zwischenlagen von irgendwas, also sowas Ähnliches tun wie die Viren, die das auch machen und eben einen Piezo-Effekt erzeugen, das heißt, man näht das in die Hose ein, die wird die ganze Zeit bewegt und verschiebt sich und dadurch erzeugt die Hose Strom. Hm. Weil die bewegt sich ja sowieso die ganze Zeit, wenn ich jetzt hier irgendwie mein Knie bewege, dann verschiebt sich das ganze Geflecht. Das könnte man auch mit den Viren machen natürlich, nur das sind Viren, die Bakterien nur angreifen bisher, aber also...
Ja, genau, sie befallen keine Menschen, was praktisch ist.
Das ist recht sinnvoll, ja.
Recht sinnvoll für eine Batterie, wenn die Batterie ihren Benutzer nicht tötet. Ja. Cool. Ja, es gab dann noch mehr 2012, und zwar die futuristischsten Voraussagen, die wahr geworden sind 2012.
Und ein Cyborg hat gegen normale Athleten bei Olympia gekämpft. Und zwar der Südafrikaner Oscar Pistorius hat eben gegen andere Athleten angetreten. Und zwar, sie haben eben ihm, also er hat Prothesen. Und mit denen ist er ungefähr gleich schnell wie die anderen Athleten. Mit baugleichen Prothesen sind aber die meisten anderen Athleten langsamer, deswegen wurde er zugelassen irgendwie. Also die normalerweise sind die Leute mit Prothesen eben langsamer im Sprint und er ist ungefähr gleich schnell wie die anderen Athleten. Das ist echt krass.
NASA starts to work on a faster than light warp drive. Also endlich bekommen wir den FTL Drive und können FTL Jumps machen.
Ja.
Das, was in den ganzen Science-Fiction-Raumschiff-Serien so passiert, diese Hyperspace Jumps, keine Ahnung, wie, die haben ja alle möglichen Namen.
Ja, es ist ja kein Jump. Es ist ja ein Fast and Light Drive, also ein Drive. Antrieb. Ein Jump wäre ja, ich bin hier und plötzlich bin ich woanders.
Aber sie also heißen,
ich krümme den Raum so, dass zwei Punkte auf einem Punkt liegen. Und ein Warp Drive oder ein irgendwie sowas ist ja nur, ich fliege schneller als das Licht, indem ich kleine Stückchen, die sehr nahe beieinander liegen im Raum, verbiege. Und ein Sprung verbiegt ja riesige Stücke im Raum. Also am besten irgendwie zwischen zwei Sonnensystemen zwei Punkte und verbindet die miteinander. Das ist ja ein bisschen was anderes noch. Aber vielleicht kommt man von dort auch zu den Sprüngen.
Und hier steht, dass es irgendwie eventually may result in an engine that can transport a spacecraft to the nearest star in a matter of weeks. Was halt schon richtig krass wäre.
Das wär toll,
also wenn man wirklich ein Raumschiff damit antreiben könnte,
ja,
schneller als das Licht, das wäre...
Dann wäre wirklich mal sinnvoll machbar, auch sagen wir in ein paar Jahren beim nächsten bewohnbaren Planeten zu sein.
Ja.
Also...
Ja.
Das ist ja jetzt noch das, dass man eben das nicht kann. Dass es Jahrtausende dauern würde, bis man dort wäre, wenn man überhaupt ankommen würde.
Ja, und Sie sind gerade beim Proof of Concept.
Mhm.
Bin ich extrem gespannt, was dabei rauskommt.
Ja. Ein implantierter Chip hat einen Primaten, also einen Schimpansen, glaube ich, intelligenter gemacht. Voll gut. Werden wir bald noch intelligenter, indem wir uns Chips ins Gehirn stecken können. So, das kann man sich so vorstellen, man klappt so die Kopfdecke weg, Schädeldecke, und steckt sich so Einsteckkarten ins Gehirn und klappt wieder zu.
Du kriegst dann so einen USB-Anschluss, so wie bei
USB 5.0 dann.
Bei, wie heißt's? Dollhouse.
Ja. Oder halt eben sinnvoll, bis dorthin sind die Funk- oder die drahtlosen Sachen auch schnell genug. Man kann das ja auch machen, dass es ein NFC, also Near Field Communication ist. Ich lege meine Hand auf eine Platte und dann wird es in Sekundenschnelle übertragen.
Ja, ja, wahrscheinlich wird es eher sowas hören.
So, jetzt kann ich Kung Fu. I know Jiu-Jitsu. Show me.
Steve Mann, the father of wearable computing. Also das ist der Typ, der irgendwie ständig mit so einer wearable Computer.
Ja, tragbarer Computer.
Ist nicht tragbar, man hat ihn eben an. Also es ist mit. Man,
ja, es ist Kleidung.
Man trägt ihn wie Kleidung, genau. Und was er eben trägt.
Wie eine Brille.
Was er eben trägt, ist seit Jahren so ein Aufsatz aufs Auge, das eben ja verschiedene Sachen macht, wahrscheinlich Augmented Reality und Video Informationen anzeigen und damit war er in einem McDonald's in Paris und scheinbar waren die Mitarbeiter dadurch so geschockt, dass sie versucht haben, das ihm abzunehmen mit Gewalt.
Sie haben ihn dann rausgetragen
physically removed und dann,
ja,
ja,
wollten ihm das vom Gesicht reißen, also
ja, also zum ersten Mal, dass ein Cyborg so, wobei Cyborg, ja doch.
Doch, das ist ein Cyborg. Also ich würde sowas schon Cyborg nennen.
Dass ein Cyborg angegriffen wurde aus Hass auf Cyborgs.
Oder, vermutlich.
Ja. Augmented Reality goes mainstream. Wir haben die Google Glasses.
Die und Handys und alles, ja.
Genau, also wir haben immer mehr Augmented Reality, also... Darüber habt ihr die auch mal eine Sendung, gell? Ich war da nicht dabei, aber du warst
ja,
glaube ich, dabei.
Ja, hatten wir schon ein Weilchen her.
Ist schon eine ganze Weile her.
Es war frühestens 2011, spätestens 2011, wenn nicht sogar früher. So, ja.
Ja, es gibt wohl einen Roboter, der schneller rennen kann als Menschen mit Beinen, was bisher auch nicht möglich war. Also ich meine, Räder oder so ist ja klar. Können ja ein Auto bauen und dann einen Roboter draus machen. Aber dass er richtig Beine hat, das ist jetzt auch neu.
Ja.
Dann, wir hatten schon die Sache mit der kommerziellen Raumfahrt.
Der Tesla Modell S ist jetzt wohl eines der beliebtesten oder tollsten Autos des Jahres. Ein Car of the Year von Motor Trends. Das ist eins der elektrischen Autos, also von Tesla Motors. Die haben zum einen den Tesla Roadster und dann ist das Tesla Model S. Das ist so eine Limousine und dann wollen sie noch so eine Art Geländewagen bauen oder ist gerade in der Planung.
Ich finde das gut. Ich finde das richtig cool.
Wenn ich jetzt 300.000 Euro übrig hätte, würde ich mir auch einen Tesla Roadster kaufen.
Ich bin jetzt die Woche habe ich ein Hybrid-Auto-Probe gefahren.
Mhm.
Das war ein Toyota Yaris. Mhm. Den kannst du auch sagen, hier, fahr mal nur Elektro. So ein Knopf, kannst du sagen, fahr mal nur Elektro. Geht halt nur ein paar Kilometer und nur solange du nicht schneller als ungefähr 50 km/h fährst.
Ja.
Wobei bei mir hat er sich immer bei 40 schon den Motor eingeschaltet.
Ja.
Aber das ist schon cool, weil das ist jetzt auch kein kleines Auto mehr. Ich kenne das von den Smart-Elektroautos. Mhm. Die sind auch irgendwie witzig, aber die haben irgendwie auch keine Power. Aber der hat schon ordentlich, der hat schon gut gezogen.
Was auch toll war, der ein Mann war im Koma und der konnte wirklich nichts bewegen und sie haben ihn dann in einen fMRI reingesteckt, also ein Field Magnetic Resonance, was auch immer, irgend so ein Resonanzgerät, um seine Gehirnströme und sowas aufzuzeichnen, und haben dann mit ihm kommunizieren können über Gehirnströme. Hm. Und haben rausgefunden, dass er jetzt Ja denkt und Nein denkt und dadurch konnten und so weiter. Und konnten dann eben mit ihm reden und er hat dann gesagt, dass er keinen Hunger hat und sowas. Dass er keine Schmerzen hat, dass es soweit alles passt, dass er halt einfach nur sich nicht bewegen kann.
Verrückt. Tja. Ja, noch, wir haben hier auch mehr Robotik-Zeugs und Cyborg-Zeugs, nämlich eine gelähmte Frau mit ihren Gedanken einen Arm gesteuert, einen robotischen Arm.
Ja, und damit sich ein Trinken rumtragen kann.
Da habe ich gestern gerade jemanden kennengelernt, der an einem Handimplantat arbeitet, das ein eingebautes Telefon hat. Das finde ich ja so cool, wenn er sich einfach so seine Hand ans Ohr hält. Ich brauche so ein Ding.
Ja, auf jeden Fall.
Ich muss mir so ein Headset bauen, dass man auf, oder so eine Freistunde. Also ein Handschuh, mit dem ich telefonieren kann, habe ich voll Lust drauf.
Ja, Wearable Computing ist toll. Kann man mal schauen, ob man da was basteln.
Ja. 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 Das ist nicht so schwer. Wir nehmen einfach so ein Bluetooth-Headset auseinander.
Auseinander und dann in Epoxy-Harz einschmieren und auf den Handschuh draufkleben, genau. dass es halbwegs geschützt ist.
Irgendwie so,
ja. Ja. Und sie haben eine lebende Zelle simulieren können, und zwar komplett. Also ein Einzeller komplett, eine Bakterie komplett simulieren können.
Das ist schon interessant, weil das ist wirklich aufwendig.
Ja.
So eine Simulation.
Weil sie halt wirklich sozusagen jede chemische Reaktion und alles simuliert haben, so ungefähr.
Wenn das mal mit Gehirnen so weit geht, dann
haben wir auch,
dann ist richtig
AI.
Krass.
Ja. Dann haben wir sofort AI.
Ja.
Weil wir können einfach unseren Zustand reinkopieren und dann hätten wir plötzlich auch jetzt habe ich wieder den Namen vergessen.
Singularity,
genau. Wenn wir uns persönlich, also einen Menschen sozusagen ins Netz hochladen können und der dort weiterleben kann, dann haben wir die Singularität erreicht.
Ja, also soweit ich weiß, sind wir da noch weit von entfernt.
Ja, so 30 bis 50 Jahre mindestens, würde ich mal behaupten, aber ja. Vermutlich eher länger.
Aber da waren jetzt, also gerade jetzt bei diesen Sachen, die wir heute vorgestellt haben, da war schon einiges dabei, was mich richtig überrascht hat, dass wir jetzt wirklich schon so weit sind.
Ja.
Naja, aber damit kommen wir auch so langsam zum Ende unserer Sendung.
Ja. Die letzte dieses Jahr.
Die letzte dieses Jahr?
Die erste Nacht der Apokalypse.
Nicht die letzte Nacht der Apokalypse, hoffen wir.
Das ist eine Sendung der Superlative. Die erste, die letzte, die beste bisher nach der Apokalypse. Das stimmt immer. Die beste, die wir heute gemacht haben.
Ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns und spielen euch noch ein bisschen Musik und hören uns dann in 2 Wochen am 13.
Januar ich glaube 13. war's.
Wieder. Ja. Bis dann. Wir waren also hier, verabschieden uns noch hier so mit Namen und so. Also Michi, tschüss Michi.
Ciao Matu.
Tschüss Michi, tschüss Hannes.
Tschö.
Bis bald.
As for what happened to our sleeping beauty, that's a tale for another day. The defense grid was disabled, and it didn't take the rebels long to notice. The Red Riding Hood, using a larger, more powerful version of her wolf virus, quickly disabled the rest. And soon, every rebel ship for 200 systems swarmed in the skies over Xantine, while on the ground, the last of old King Cole's loyalist troops prepared for their defense. And on that morning, the last any of them would ever see, Snow and old King Cole addressed their troops, and the final gambit was begun.
battle lines drawn, all hope forlorn. Prepare your souls, there's no happy ending in sight for us. Listen, my people, and hear my words. Hearken to the voice of your lord. The rebels descend, let's make an end of your cannon and bullet and knife and sword. Lay down your knives in defense of your king. We'll shore up the walls of the loyal dead. Spill your blood in a crimson flood. The walls of war shall soon be dead. Now our backs are to the wall. Stand your ground, we shall not fall. We go to war with tooth and claw. Prepare your souls, there's no happy ending in sight for us. Prepare your souls, there's no happy ending, no happy ending, no happy ending in sight for us.